Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Hilfe, ich wurde hier in den Wald verschleppt, in den Taranter Wald. Und aber das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich bin hier natürlich mit zwei Fachleuten und zwar erstens mit dem altbekannten Frank Jakob vom Sachsenforst. Hallo Frank.
Hallo, grüß dich Christoph.
Und mit Raphael Benning vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie des Freistaats Sachsen. Hallo Raphael.
Hallo Christoph.
Du bist das erste Mal in einem Podcast unterwegs. Ist für dich wirklich eine neue Erfahrung, oder?
Das ist für mich komplett neu, ja. Richtig.
Dann werden wir sehen, dass wir hier das Gespräch möglichst angenehm für alle gestalten. Aber beschreib ruhig für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, mal kurz deinen Werdegang. Wie bist denn du eigentlich zum Landesamt gekommen und was machst du da?
Ja, ich bin von Haus aus Forstwissenschaftler, habe an der TU Dresden in Tharandt studiert. Und bin dann über verschiedene Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Tharandt über den Staatsbetrieb Sachsenforst dann letztendlich zum Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gekommen. Dort bin ich zuständig für das Fachinformationssystem Boden. Das heißt, angefangen von irgendwelchen Bohrstockprofilen oder Bodenprofilaufnahmen, die wir dann bekommen, geht es weiter über das Thema Speicherung der Daten in Datenbanken, Daten auswerten. Und letztendlich das Ganze nicht nur bei uns horten, sondern auch publizieren in Form von Geodiensten, Karten nach außen, sodass jeder die vorhandenen Daten nutzen und weiter auswerten kann.
Bist also sozusagen auch ein Stück weit ein Öffentlichkeitsarbeiter, kann man das so sagen?
Ja, Öffentlichkeitsarbeit macht mir Spaß, nicht nur in dem Bereich. Und ich versuche das immer dort, wo es geht, ein Stück weit mitzubedienen, weil es eben nicht ganz die Hauptaufgabe ist.
Ja, das zeichnet dich aus, deine Tätigkeit da in der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Deswegen ist sicherlich auch ein Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Ich freue mich auf das Gespräch und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass jemand unsere Folge zur Bodenzustandserhebung Wald noch nicht gehört haben sollte, Frank, gibt es ja die Möglichkeit, dass es Leute gibt, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch auch gern noch mal ganz kurz vor.
Ja, das kann ich gerne tun, Christoph. Also ich bin Referent beim Staatsbetrieb Sachsenforst im Kompetenzzentrum für Wald- und Forstwirtschaft. Wir sitzen in Graubar, das ist in der Nähe von Pirna. Und dort bin ich zuständig für den Boden und für das Umweltmonitoring in Sachsen. Und aktuell sehr stark damit beschäftigt, die Bodenzustandserhebung durchzuführen, die wir ein drittes Mal machen. Nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Bundesländern. Das war ja der Grund unseres letzten Gespräches, da ein paar Einblicke zu geben. Ja, und da geht es natürlich dann auch darum, die ganzen Daten, die wir erheben, letztendlich auszuwerten und dann auch für die Öffentlichkeit, für den Anwender, für den interessierten Naturliebhaber dann letztendlich so aufzubereiten, dass da spannende Ergebnisse herauskommen.
Auf die Ergebnisse sind wir sehr gespannt. Die Daten werden ja dann irgendwann auch veröffentlicht, mehr oder weniger, ne? Auch für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. Ne?
Auf alle Fälle. Das ist so, dass im Prinzip das Bundesland vor allen Dingen daran interessiert ist, seinen Datensatz auszuwerten. Aber dadurch, dass alle Bundesländer miteinander arbeiten und letztendlich das Thüneninstitut, was letztendlich dann die Bundesleitung innehat, darf dann natürlich dann mit den Bundesländern zusammen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren die ganzen Daten auswerten und da letztendlich einen Überblick bekommen, wie sieht der Boden im Wald in Deutschland aus aktuell.
Ja, für die Hörerinnen und Hörer, die die Folge, wie gesagt, noch nicht gehört haben, hört unbedingt rein. Da erklärt der Frank auch live an einem Erhebungsstandort tatsächlich am Kolm bei Oschatz, wie diese Daten aufgenommen werden, welche Parameter da erfasst werden und wie das vonstatten geht. Das ist, wie ich finde, immer noch eine sehr schöne Folge geworden. Aber jetzt sind wir ja im Taranter Wald. Und jetzt ist es natürlich erstmal interessant. Tharandt ist ein altehrwürdiger Standort aus ganz verschiedenen Gründen. Aber Frank, erklär mir doch erstmal, was ist denn eigentlich am Taranter Wald hier so besonders?
Ja, wir sitzen ja eigentlich fast in der Mitte vom Taranter Wald. Und dieses Waldgebiet, wer es nicht kennt, das liegt so zwischen Freiberg und Dresden. Ist so eingeschlossen zwischen den beiden größeren Städten hier und zwischen der Landeshauptstadt. Etwa 60 Quadratkilometer groß. Ist fast komplett geschlossen, bis auf die Mitte, da ist Grillenburg, das ist also eine offene Siedlung. Und ja, der Taranter Wald ist deswegen nicht landwirtschaftlich genutzt, weil die Nährstoffverhältnisse hier viel zu arm sind. Also die Böden sind sehr arm von Natur aus, die sind sehr oft nass, weshalb wir uns auch letztendlich heute nochmal diesem Thema widmen werden in dieser Folge. Sprich, wir haben ja also viele Pseudokleie hier vorliegen und das macht letztendlich diesen Boden nicht interessant für die Landwirtschaft und ist immer schon Wald gewesen und Wald geblieben. Darüber hinaus ist dieser Wald halt auch so eine Art grünes Klassenzimmer für die Taranter Forststudenten, die hier seit über 200 Jahren, angefangen hat das irgendwann mal 1811 mit Heinrich von Cotta, der hier seine Lehranstalt, Forst- und Lehranstalt gegründet hat in Tharandt Und das ist eigentlich ideal, wenn man diese Riesen oder diese Menge an Wald, an Bäumen, an Fläche zur Verfügung hat. Hier kann man also auf kleinsten Raum auch unterschiedliche Standortsverhältnisse den Forststudenten beibringen, aufgrund der Böden, unterschiedliche Bäume, die hier wachsen, unterschiedliche Höhenstufen auch. Also Heinrich Kotter hat mal gesagt, dass man hier auf engstem Raum viele geologische Substrate Sachsens kennenlernen kann.
Und das heißt, ihr beide, also Raphael und du, ihr habt hier auch im Taranter Wald, ihr habt ja in Tarant studiert, alle beide, ne? Und habt hier auch eure Ausbildung genossen, ja?
Ja, wir waren während des Studiums sehr viel und oft draußen unterwegs. Da denke ich gerne dran zurück.
Das glaube ich gern, ja. Gerade wenn man so einen anwendungsbezogenen Studiengang hat, bleibt das natürlich nicht aus. Und das heißt aber letztlich auch, dass hier im Taranter Wald, natürlich, ihr habt auch Bodenkunde studiert. Das ist elementarer Bestandteil des forstwissenschaftlichen Studiums, der forstwissenschaftlichen Ausbildung. Und das heißt, man kann hier im Taranter Wald auch an verschiedenen Stellen Bodenprofile begutachten. Ist das so?
Ja, das ist so. Also im Rahmen der Ausbildung ist es so, dass man hier als Student verpflichtet ist, positiv gesehen natürlich, so eine Catena hier zu durchlaufen, die letztendlich von dem Quellgebiet über einen Berg hier wieder runter ins Tal. Also man hat unterschiedliche Relieflagen, die man sieht, und unterschiedliche Bodentypen. Und diese Catena, die ist sehr beliebt bei den Studenten, und da muss halt jeder Forststudent durch. Und aufgrund der Nähe ist es sehr schön letztendlich, dass man auch diese theoretischen Wissen aus dem Hörsaal hier raus in den grünen Hörsaal transferieren kann. Und wir hatten letztendlich auch beide das Glück, Raphael hat es schon gesagt, dann letztendlich dann nach unserem Studium das auch den nachfolgenden Generationen, den nachfolgenden Studenten, das dann beizubringen.
Das ist eine schöne Aufgabe, wie ich als alter Lehrer natürlich auch weiß, Leuten was beizubringen. Wir werden uns nachher auch zumindest einen Teil dieses Bodenlehrpfads, an dem wir uns hier befinden, auch anschauen. Das ist der Grund, warum wir uns hier getroffen haben. Allerdings, ich will jetzt die Gelegenheit nutzen, wenn ich hier schon mal mit zwei Forstleuten sitze, nochmal allgemein was zum Boden des Jahres 2024 zu sagen. Das ist ja der Waldboden, und wir haben auch eine große Sonderfolge dazu gemacht, wo wir den Anspruch an uns selbst erhoben haben, eigentlich alles zum Waldboden zu sagen, was es zum Waldboden zu sagen gibt. Wir haben es natürlich nicht geschafft, nicht mal ansatzweise. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage an euch als Fachleute erstmal. Der Waldboden ist ja nun mal kein klassischer Bodentyp im Sinne der Bodenklassifikation nach Kartieranleitung. Das haben wir auch in der Folge rausgearbeitet. Aber er bezieht sich auf eine bestimmte Nutzungsform, ne, nämlich die Landnutzungsform Wald. Was ist denn eigentlich am Waldboden so besonders, und wie unterscheidet er sich von anderen landnutzungsbezogenen Böden, wie zum Beispiel Grünland, Weideland oder Ackerland? Was könnt ihr denn dazu sagen?
Also man kann es eigentlich mit ein paar einfachen Adjektiven recht schnell runterbrechen. Also man findet überall Wald dort und letztendlich auch den Waldboden dort, wo es entweder zu nass, zu trocken, zu steil oder zu steinig ist. Also da ist letztendlich keine anderen Landnutzung so richtig vorangeschritten. Also Landwirtschaft ist dann unmöglich auf steilen oder zu steinigen Gegebenheiten oder Geländegegebenheiten. Und da ist letztendlich Wald geblieben. Also man muss sich so vorstellen, dass eigentlich früher in Deutschland komplett bewaldet war. Also sprich, abgesehen von ein paar Mooren, von Marschen und so weiter, von Küstengebieten, dort wo letztendlich kein Wald richtig wächst. Aber wir hatten eigentlich mal komplett Wald, sprich also dort, wo heutzutage alle Landnutzung irgendwie vorhanden sind, war irgendwann mal ehemals Waldboden. Nachdem der Mensch letztendlich dann die Fläche unterschiedlich genutzt hat für landwirtschaftliche Flächen, für Ackernutzung und so weiter, ist es heutzutage so, dass man etwa auf ein Drittel der Fläche, so ist es in Sachsen, aber in etwa auch in Deutschland, dass man auf ein Drittel der Fläche jetzt noch Wälder findet, zum Glück. Und da ist natürlich auch Waldboden da. Also dort, wo Wald ist, finden wir auch Waldböden. Und den einen Waldboden, den gibt es natürlich nicht, das wissen die Fachleute unter den Bodenkundlern. Und wenn man in die Kartieranlagerung reinschaut, ist es letztendlich so, dass das ein ganzer Strauß von unterschiedlichen Wald- oder von unterschiedlichen Bodentypen ist. Also da ist es ganz einfach, man startet mit einer Braunerde beispielsweise. Das ist, denke ich mal, ein sehr häufiger Bodentyp. In Sachsen etwa 40% der Waldböden sind Braunerden. Gefolgt von den Pottsohlen, das sind sehr nährstoffarme Böden, und dann letztendlich von unterschiedlichen Wassereinflussböden. Also sprich, es gibt einmal den Pseudoklei und einmal den Klei. Pseudoklei ist sogar nochmal, hat in der forstlichen Standardskartierung, die sich ein bisschen von der bodenkundlichen Kartierung abhebt, sogar nochmal einen anderen Namen, das ist der Stauklei. Also da kommt nochmal dieser Staueffekt, dieser wichtigste Vorgang zum Tragen. Also der Pseudoklei wird hier Stauklei genannt, und dann letztendlich auch der Grundwasserboden, das ist der Klei. Aber was jetzt besonders, also das Allerwichtigste bei so einem Waldboden ist letztendlich, dass er eine Humusauflage hat. Also wir haben aufgrund der ganzen Einträge über die Streu, sprich also die Blätter, die Nadeln werden auch ab und zu mal ausgewechselt bei den Nadelbäumen, bei der Lärche regelmäßig. Und dann fallen die Äste runter, fallen die Früchte runter, also Knospen, Zapfen, die Eicheln und so weiter. Und die bilden letztendlich eine Streuauflage. Das hebt letztendlich den Waldboden von anderen Bodentypen in der offenen Landschaft ab.
Auch optisch muss man ja sagen, ne? Also wenn man so ein Bodenprofil anspricht und vergleicht das zum Beispiel mit einem Ackerstandort, ne? Also diese tief dunkle, fast schwarze Humusauflage an vielen Standorten im Wald, die sticht schon deutlich ins Auge dann, ne? Also das ist auch nochmal so ein optischer Effekt, der da noch mit dazu kommt, ne? Raphael, willst du noch was ergänzen zum Wald?
Ja, das Wesentliche habt ihr an der Stelle schon gesagt, aber gerade wenn wir vielleicht auf den letzten Punkt nochmal eingehen mit diesem optischen Unterschied, dann habe ich, wenn ich jetzt Acker und Wald vergleiche, ich nehme jetzt mal die ersten 30 Zentimeter, wirklich diesen großen optischen Unterschied. Im Wald finde ich verschiedenste Schichten. Das können schmale 2 bis 3 Zentimeter Schichten sein, vielleicht auch mal 10 Zentimeter dicke Schichten. So ein tiefschwarzer Aha-Horizont, der dann vielleicht nach unten hin ein bisschen ausgewaschen wird in die Richtung. Und demgegenüber, wenn ich auf dem Acker stehe und dort ein Profil grabe, sehe ich in den obersten 30 Zentimetern oftmals eine sehr homogene, braune Bodenfarbe an der Stelle, die mir eben zeigt, dass dort regelmäßig gewirtschaftet wird. Das heißt, unter Umständen regelmäßig gepflügt wird. Es gibt Nährstoffeinträge über die Düngung an der Stelle. Die Streu an der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die ja auf dem Feld oftmals verbleibt, wird dann eingearbeitet wieder. Und durch diese regelmäßige Bearbeitung werden dort einfach die Streustoffe auch schneller zersetzt, abgebaut. Und wir haben dann diesen etwas helleren, humosen Oberbodenhorizont.
Wenn ich ja kurz ergänzen darf, das, was Raphael gerade gesagt hat, das hat mich nochmal auf den Gedanken gebracht, dass wir im Prinzip ja auch im Gegensatz zur Landwirtschaft hier nicht irgendwie regelmäßig pflügen dürfen. Und wir dürfen natürlich auch regelmäßig keine Dünger ausbringen. Also irgendwie, damit dann die nächste Generation an Bäumen besser wächst. Also das findet halt im Wald nicht statt.
Das ist auch eine Besonderheit, die wir, glaube ich, in unserer Sonderfolge noch nicht so wirklich herausgearbeitet haben. Ne? Also im Waldbau denkt man ja nun mal in Jahrhunderten, ne? In diesen Größenordnungen. Und das heißt aber auch, dass zwischen verschiedenen Umtriebszeiten, sage ich mal, der Boden relativ unberührt bleibt. Ne? Also da keine großen Eingriffe stattfinden, ne? Nur im Ausnahmefall würde ich mal so deuten. Ne? Und dass natürlich dann wir hier auch vergleichsweise ursprüngliche Böden vorfinden, die sich natürlich dann in bestimmten Merkmalen auch von anderen Nutzungsformen unterscheiden. Ja? Das ist auch, kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man die Gelegenheit hat, mal da einen Bodenlehrpfad zu beschreiten, sich das mal wirklich ein bisschen genauer anzuschauen. Und jetzt ist es natürlich so, beim Stichwort Bodenlehrpfade, dass das so eine Möglichkeit ist. Wir versuchen ja hier im Podcast auch immer, die breite Öffentlichkeit sozusagen für Böden zu begeistern. Aber ein Bodenlehrpfad, das ist ja direkt die Möglichkeit, quasi den Wanderausflug damit zu verbinden, noch etwas praktisch über Böden zu lernen. Ich habe mir sagen lassen von euch, dass es in Sachsen gar nicht so viele Bodenlehrpfade gibt und dass wir hier auf einem stehen quasi, der besonders heraussticht. Raphael, kannst du mir vielleicht mal kurz was dazu sagen, wer eigentlich die Bodenlehrpfade in Sachsen betreibt und wer sie eingerichtet hat?
Ja, gerne. Also die Initiative geht dort ein Stück weit auf eine Kooperation zurück. Das Landesamt damals für Umwelt, meine Bodenkollegen, da gab es eine Kollegin, die sehr affin war im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und gesagt hat, wir brauchen in Sachsen eigentlich Bodenlehrpfade. Das begann vor ungefähr 20 Jahren. Also der erste Bodenlehrpfad ist der Bodenlehrpfad in der Sächsischen Schweiz, der also vor knapp 20 Jahren damals eingerichtet und eröffnet wurde. Das war eine Kooperation zwischen eben dem damaligen Landesamt für Umwelt und dem Sachsenforst, wo also beide Bereiche ja miteinander gearbeitet haben und dann sowohl eine Ansprache nach KA5 erfolgt ist, als auch eben nach forstlicher Standortskartierung, dass man da beide Systeme hat. Das ging dann weiter. Wir stehen hier am Tharander Wald 2009 mit der Eröffnung dieses Bodenlehrpfads. Der ist also in Kooperation dann auch zusätzlich noch mit der TU Dresden, damals dem Institut für Bodenkunde und Standortslehre, entstanden. Und wir haben dann in der Folge auch wieder in Kooperation mit der TU Dresden noch zwei weitere Bodenlehrpfade im Erzgebirge dann ja etabliert, die eher bergbaulich veränderte Böden dann zeigen.
Auch das ist wichtig, da nochmal den Einfluss zu zeigen. Und die Einrichtung dieser Bodenlehrpfade, in welchen Jahren sind die erfolgt? Oder ist das länger her oder ist das erst in der jüngeren Vergangenheit passiert?
Die ursprüngliche Einrichtung, wie gesagt, 2005 in der Sächsischen Schweiz, 2009 hier im Tharander Wald und 2010 dann die anderen beiden im Erzgebirge. Und wir haben dann aber mittlerweile auch ja die eine oder andere Wiedereröffnung der Bodenlehrpfade gehabt. Also das heißt, die bleiben nicht konstant. Die Pfade verändern sich durch die Witterung. Nicht nur die Bodenprofile verändern sich in Abhängigkeit davon, wie viele vielleicht auch Fachkollegen vorbeischauen und den Spaten in die Hand nehmen, um das Profil frisch abzukratzen, sondern auch die Geländer und alles sind der Verwitterung ausgesetzt, müssen hin und wieder erneuert werden. Und so haben wir eigentlich dann, ich würde sagen, der erste Lehrpfad war in der Sächsischen Schweiz wieder, 2019, den überarbeitet, dort gemeinsam mit dem Forstbezirk Neustadt damals, dann die Tafeln erneuert, die Gruben nochmal abgestochen, neue Stabilisierung in den Bodengruben, dann gemeinsam auch mit dem Heimatverein Gorisch dort aufgebaut, die Gelände erneuert. Und auch das ist hier im Tharander Wald erfolgt dann in der Folge und auch in den beiden anderen Lehrpfaden. Eine ganz aktuelle Entwicklung ist, wenn wir jetzt so vielleicht in Richtung der Zielgruppen für so einen Bodenlehrpfad mal schauen. Das Fachpublikum hatte ich schon angesprochen, dass also Bodenkundler oder Studenten hier an die Bodenlehrpfade kommen, sie sich anschauen, zum Teil bis zum Detail einfach auch tief hineinschauen. Daneben gibt es aber auch andere Zielgruppen. Ich denke da sehr gern an Schulklassen, die also den Lehrpfad auch gerne nutzen für die Ausbildung. Ich glaube, hier in Sachsen haben wir in der 10. Klasse das Thema Boden, wo die ein oder andere Schule dann anfragt und gerne eine Führung hätte. Und genauso haben wir aber eben auch ja, Familien mit Kindern, die am Wochenende im Wald unterwegs sind und dann gezielt oder vielleicht auch zufällig auf so einen Bodenlehrpfad treffen und sich das anschauen. Und eine ganz aktuelle Entwicklung ist dort, dass wir gesagt haben, wir wollen auch für die Kinder nochmal eine etwas einfachere Informationstafel bereitstellen. Und so haben wir jetzt in der Sächsischen Schweiz und auch dann in Ehrenfriedersdorf, also im Erzgebirge, an den Bodenlehrpfaden schon Kindertafeln, wo bestimmte Fakten zum Wald nochmal sehr kurz, sehr einfach runtergebrochen sind oder eben auch die bodenkundlichen ja, Verhältnisse ganz kurz und prägnant eben kindgerecht rübergebracht werden und die Kinder dann am Ende die Chance haben, ein Quiz auszufüllen und da auch noch ein kleines Geschenk zu erwerben damit.
Das treibt mir ein Lächeln ins Gesicht, wirklich sowas zu hören, was da eben auch für Aufwand und Energie verwendet wird dafür. Ne? Das ist, glaube ich, was viele auch nicht wissen und auch nicht sehen, ne? Dass eben so ein Landesamt auch da ganz viel Öffentlichkeitsarbeit leistet, ganz viel Bildungsarbeit, Erwachsenenbildung und auch für Kinder natürlich was bereitstellt, ne? Dass das zu euren Aufgaben gehört. Wie ist denn die Resonanz so auf die Bodenlehrpfade? Kriegt ihr da auch Rückmeldungen von verschiedenen Akteuren?
Rückmeldungen bekommen wir relativ selten, sage ich mal so. Aber ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn ich eine Anfrage von Lehramtsstudenten aus Baden-Württemberg kriege, die gerne eine Führung am Gorisch, also in der Sächsischen Schweiz, haben wollen, dann ja, bin ich erfreut, dass sich der Bodenlehrpfad so weit herumgesprochen hat schon. Das Feedback kriegt man eigentlich nur von Gruppen, die eine Führung gerne haben wollen, die wir also über den Bodenlehrpfad aktiv führen. Und dort ist es meistens ein sehr positives Feedback, denn vielleicht kann man nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal von diesen Bodenlehrpfaden hervorheben. Wir alle bewegen uns tagtäglich auf dem Boden, sei es zu Hause in der Stadt oder eben vielleicht im Park oder auch hier im Wald, und haben eigentlich nie so richtig einen Blick für das, was da unter unseren Füßen passiert, wie es da aussieht, welche Farben, Formen auch immer dort zu finden sind. Und ich beschreibe das immer gerne mit diesem Begriff, die Bodenlehrpfade sind ein Schaufenster im wörtlichen Sinne, wo wir einfach mal die Chance haben, ja, die zu sehen, was unter unseren Füßen entsteht, was sich dort entwickelt, wie es dort aussieht, welche Prozesse da stattfinden. Und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen einfach, dass wir die Bodenlehrpfade, die wir haben, wo klar auch einmal Zeit und Energie reingeflossen ist, dass wir die erhalten und damit ja einer breiten Öffentlichkeit die Chance geben, einen Einblick in dieses Schaufenster zu bekommen, in diesen Boden. Und wir darüber natürlich einerseits Wissen vermitteln und auf der anderen Seite vielleicht aber eben auch eine Begeisterung entfachen können für das, was sonst verborgen ist. Denn ich glaube, nur das, wovon ich jetzt begeistert bin, wovon ich das eine oder andere weiß, nur das kann ich vielleicht auch schützen. Und das spielt ja bei uns, insbesondere im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, eine große Rolle, das Thema Bodenschutz, dass wir den Boden für die zukünftige Generation erhalten.
Das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Statement. Nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit, dass ich euch sozusagen als Akteure da ein bisschen mehr auf dem Schirm habe, ne? Und was ich jetzt auch mitnehme aus deinen Ausführungen ist, dass man schon davon ausgehen kann, dass wenn Person XY durch Zufall an einem Bodenlehrpfad vorbeikommt und der fällt da irgendwas auf, was weiß ich, da ist ein Geländer kaputt, da ist eine Verschmutzung da oder vielleicht auch einfach dieses Feedback, oh, ich bin über euren Bodenlehrpfad gelaufen, es hat mir echt gut gefallen, ich habe was gelernt. Ich glaube, da freut ihr euch auch drüber, oder?
Natürlich freuen wir uns, wenn wir Feedback kriegen, egal ob das positiv ist oder ob eben auch jemand sagt, hey, da ist was kaputt, da muss was gemacht werden. Wir sind ja regelmäßig hier draußen unterwegs, aber eben nicht täglich, nicht wöchentlich und kriegen von daher natürlich nicht mit, wenn irgendwo was kaputt ist. Insofern, ja, man kann nach den Bodenlehrpfaden googeln, kommt da recht schnell zum Ergebnis und wir haben auch überall einen Ansprechpartner dabei stehen, sodass man also da auch in der Lage ist, das Feedback schnell zurückzugeben.
Macht das mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Das geht uns alle was an und wir wollen ja alle solche Lehrpfade und andere Lehreinrichtungen auch immer nutzen und da ist Feedback auch gut und wichtig. Ja, und Raphael und Frank, jetzt juckt es mir schon ein bisschen in den Füßen. Wir werden natürlich gleich noch praktisch tätig, aber bevor wir sozusagen an das Bodenprofil gehen, was wir uns herausgesucht haben, muss ich nochmal erwähnen, dass das natürlich ein ganz besonderes Bodenprofil ist, was auch im Kontext des Bodens des Jahres eine besondere Rolle einnimmt. Denn dieser Pseudogleit, den wir uns jetzt gleich angucken werden, der hat ja Modell gestanden tatsächlich für die Kampagne Boden des Jahres 2024. Also alles an Infobroschüren und auch das Poster zum Boden des Jahres 2024, das ist genau dieses Profil. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, Frank?
Naja, es war letztendlich die Überlegung, weil aktuell auch die Bodenzustandserhebung läuft im Wald, die dritte, hat man gesagt, okay, da wäre es auch schön, wenn man zum Beispiel im Jahr 24 vielleicht auch den Boden, den Waldboden, der letztendlich da im Fokus steht für diese Dreijahreskampagne BZE, letztendlich auch ein bisschen mehr Gehör verschafft, dass man auch die Öffentlichkeit darüber mehr in Kenntnis setzt. Und da war letztendlich auch so, dass das Thünen-Institut als letztendlich Taktgeber für die BZE dann auf den Professor Feger, aktueller Altpräsident der DBG, unserer DBG, unserer Fach Institutionen für Bodenkundler, der hat letztendlich dann sich auf die Suche begeben und an seinem Bodenlehrpfad, ich sag's mal so, Raphael, auch wenn es im LVÖG gehört, sorry, aber der Professor Karl-Heinz Feger, der war letztendlich damals auch so 2009 der letztendlich so ein bisschen die Geschichte mit dem Bodenlehrpfad hier am Tarender Wald angeschoben hat. Und der hat letztendlich dann gesagt, okay, da schaue ich mich mal um am Bodenlehrpfad und ist hier über diesen Pseudokleid letztendlich gestürzt und hat sich den näher unter die Lupe genommen oder hat sich den näher angeschaut. Kannte den natürlich und hat dann das als Vorschlag gebracht, ob man den nicht vielleicht sogar als Model für die Kampagne benutzen könnte.
Und jetzt habt ihr mich definitiv vom Hocker gerissen hier. Jetzt juckt es mir in den Füßen und ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal zum Profil und gucken uns das mal an.
So machen wir das, Christoph.
Das machen wir so.
Jetzt habe ich es endlich geschafft und habe die beiden Forstleute hier an den Bodenlehrpfad gelockt. Das will ich natürlich auch nutzen, aber wir müssen noch einmal ein bisschen detaillierter über den Bodenlehrpfad sprechen. Weil ich sehe jetzt hier, wir sind an Profil Nummer 2. Der Bodenlehrpfad besteht natürlich noch aus weiteren Profilen. Und das macht eine sogenannte Catena aus. Habe ich auch mal eine Lehrbuchfolge dazu gemacht, zu Catena und Chronosequenz. Ne? Aber Raphael, erklär uns doch ruhig nochmal, wo ist denn jetzt dieses Bodenprofil vom Pseudoklei hier im Bodenlehrpfad verortet und was erwartet einen denn da noch so?
Ja, gerne. Der Bodenlehrpfad, du hast es schon gesagt, hat quasi die Form einer Catena, das heißt einfach so einen landschaftlichen Schnitt. Schnitt, den man quer durch die Landschaft zieht und wo man an unterschiedlichen Reliefpositionen dann den Boden aufgegraben hat. Das beginnt hier auf linker Hand mit der ersten Station, wo wir einen Gleiboden finden. Das ist diese Senke, etwa, ich glaube, 300 Meter Höhe an der Stelle. wo die Triebisch durchfließt. Dort haben wir also Flächen, die, wo der Grundwasserstand so im Mittel 30 cm unter der Geländeoberfläche steht. Und dann steigt das Gelände hier so leicht an bis zu diesem Profil, diesem Pseudoklei, an dem wir jetzt stehen. Und wenn wir dann hier weiter den Ascherhügel erklimmen, geht das über zu einer Braunerde. Wir finden zwischendrin auch noch ein Potsol, wo also sehr sandiges Substrat ansteht, sehr durchlässiges Substrat, deswegen dieser Wechsel. Oben drüber haben wir dann wieder ein bisschen den Lösseinfluss drauf. Da haben wir nochmal so Parabraunerde-Pseudoklei-Profil anstehen. Und dann sind wir letztendlich auf 414 Metern Höhe etwa oben auf der Spitze oder am Kopf des Ascherhübels. Und dort haben wir dann das Vulkangestein und nochmal ein Braunerde-Bodenprofil eben aus diesem sehr basenreichen Ausgangssubstrat.
Das ist, glaube ich, auch definitiv was Besonderes so im gesamten Bundesland, oder? Gibt es das nicht so häufig?
Das gibt es nicht ganz so häufig auch der optische Eindruck jetzt von den Bäumen und dem Waldbestand, wenn man den vergleicht mit diesem Standort, das ist ein ganz anderes Bild und ist definitiv lohnenswert, sich in dieser Abfolge das Ganze mal anzuschauen.
Wir stehen jetzt hier direkt am Bodenprofil und neben dem Bodenprofil ist noch eine Informationstafel, auf die ich hier nochmal besonders eingehen möchte. Raphael, was zeigt uns denn diese Informationstafel? Warum gibt es die überhaupt? Warum schicken wir die Leute nicht einfach ans Profil? Die sollen doch mal gucken und überlegen, und es gibt doch Google Lens mittlerweile.
Ja, wenn wir das Bodenprofil einfach nur so öffnen würden und nichts dazu schreiben, dann würde es vermutlich nicht lange so halten, nicht lange so ordentlich aussehen. Die Informationstafel ist natürlich dafür da, unterschiedlichen Zielgruppen zu erläutern, ja, was das Profil soll einerseits und zum anderen, was sie dann da auch sehen. Und so haben wir jetzt hier auf der Informationstafel ein Foto von der Erstaufnahme des Profils damals. Da ist ein Maßstab mit dran, da finde ich die Horizontierung mit den Tiefenstufen, den Horizontsymbolen, die man damals so angesprochen hat. Dann ja, eine doch schon wissenschaftliche Erläuterung daneben, würde ich sagen. Also es tauchen die Kürzel der KA5 auf an der Stelle, wo ich sag mal Fachleute dann nochmal genau nachgucken können, welche Eigenschaften damals die Aufnehmer des Profils vorgefunden haben. Und dann haben wir eigentlich in der Mitte nochmal eine öffentlichkeitswirksame Erläuterung. Bisschen einfacher, einfach das ein oder andere Fachwort vielleicht weggelassen, damit man auch mit so einer Prinzipskizze den Leuten nahebringt, wie dieser Boden aufgebaut ist, was ihn so besonders macht an der Stelle, wie er entstanden ist. Und dann auch ein Stück weit nochmal ein paar Informationen zum Baumbestand, der hier draufsteht und ja, den Gefährdungen vielleicht oder den Auswirkungen auch des Bodens hier auf den Baumbestand.
Das finde ich, ich bin wirklich sehr begeistert vom Aufbau und natürlich auch vom Inhalt dieser Informationstafel. Und nach dem gleichen Prinzip sind aber alle Infotafeln entlang des gesamten Bodenlehrpfads.
Ja, nach dem gleichen Prinzip sind die aufgebaut. Und es gibt, also ich glaube, wir haben ja insgesamt 9 Stationen hier. Es gibt auch zwischendrin 2 Stationen, wo man mal kein Profil hat. Da geht's, ja, das erste Profil ist leider so eins mit dem Glei. Dort musste man einfach aufgrund ja, der Unfallgefahr dann das Profil irgendwann schließen. Durch das ständig stehende Wasser war es also eine Gefahrenquelle, wenn jetzt Familien hier spazieren gehen und dann Kinder mal unbeaufsichtigt da vielleicht reinfallen. Wollen wir ja keinen Schaden verursachen. Deswegen ist das Profil zu. Man hat aber eben über Foto und Erläuterung einen Eindruck, wie das ausgesehen hat. Und dann gibt es noch eine weitere Station, ich glaube, da geht es um Forsttechnik, wo eben kein Profil ist, man aber nochmal generell auf den Standort eingeht.
Also sehr, sehr schön. Und ich sehe auch gerade, dass ihr sozusagen technisch am Zahn der Zeit seid, denn es ist auch ein QR-Code angefügt, der führt zum Geopark Sachsen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist schon der erste Hinweis, dass das nicht wir waren an der Stelle, sondern eben der Geopark Sachsen. Ja, es gibt hier in Sachsen, ich sag mal schon auch mit diesem zentralen Gebiet Tharanderwald, den sogenannten Geopark Sachsens Mitte nennt er sich, glaube ich, ganz genau. Und dort geht's einerseits darum, die Geologie dieses Gebietes, die besondere Geologie dieses Gebietes, über Öffentlichkeitsarbeit an Schulen mit Exkursionen den Schülern nahezubringen. Und zum anderen eben für diese Region auch Projekte zu entwickeln, im weitesten Sinne Umweltbildung durchzuführen. Ne? Und die Kollegen haben also hier ihren QR-Code platziert. Wir haben das mal vorgehabt und aber ein Stück weit verworfen gehabt, weil die Abdeckung des Mobilfunknetzes doch nicht ganz so ist. Und ich mir dann immer sage, wenn ich einen QR-Code irgendwo platziere, dann sollte auch Netz da sein, dass die Leute an eine Information kommen.
Ja, wenn ich da kurz noch was da ergänzen darf zu dem Geopark, der ist halt, wie es schon sagt, vor allen Dingen für die Geologie zuständig. Also versuchen auch in dem Bereich, was dann unter dem Boden kommt, mit dem wir uns beschäftigen, letztendlich dann auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und die haben auch mehrere geologische Pfade hier im Tharandter Wald installiert. Schon, sage ich mal, weit vor dem Bodenleerpfad, auch ein ehemaliger Kollege von uns, von der Universität, der Dr. Haubrich, der war, ist Geologe von Haus aus und der hat auch die Geologie, was ich vorhin sagte, was Kotter schon gesagt hat, Heinrich von Kotter, wir haben hier halt viele unterschiedliche Gesteine, vom ganz nährstoffarm, vom Grundwasser beeinflussten bis hoch zu dem basischen, also sehr eutrophen, der eutrophen Braunerde, haben wir hier eine Vielzahl an unterschiedlichen Gesteinen, neben dem vulkanischen Gestein auch die Sandsteine, Magmatite, metamorphe Gesteine. Also sprich, diese Vielfalt erzeugt natürlich unterschiedliche Standorte. Und wie gesagt, die Geologen waren ja schon sehr zeitig unterwegs und haben halt hier einen sehr intensiven und sehr langen und sehr interessanten geologischen Lehrpfad hingezimmert. Und der ist letztendlich auch jetzt Bestandteil von diesem Geopark Sachsen in der Mitte, also in Dorfhain gelegen, auch ein schöner Ausflugsort.
Ja, der Heinrich von Kotter, der wusste schon, warum er seine forstliche Lehranstalt genau hierhin verlegt hat. Ne? Das ist ja auch in Folge 3 des Zollcasts, der habe ich nochmal. Das ist ja auch in Folge 3 des Zollcasts, die ich Heinrich Kotter selbst gewidmet habe, auch nochmal dargelegt, ne, dass hier wirklich ein ganz besonderer Standort ist, den man sich auch definitiv mal anschauen sollte. Und jetzt wären wir aber ein bisschen praktisch, würde ich vorschlagen. Wir haben schon einen schönen Humusriegel ausgelöst und wir machen jetzt mal, weil jedes Bodenprofil wird natürlich von oben nach unten begutachtet und wir machen jetzt mal eine kleine Humusansprache. Jetzt sieht man schon das, was ich eingangs gesagt hatte, ne, und was den Waldboden auch häufig wirklich besonders auszeichnet. Ne? Nämlich eine sehr dunkle, fast schwarze Färbung, ne, intensiv gefärbt. Aber ich will nicht zu viel sabbeln, Frank. Was weißt denn du jetzt eigentlich als Forstmann? Oder was sagt dir denn eigentlich jetzt dieser Humusriegel hier über den Zustand des Bodens, über den Zustand der Auflage?
Ja, die Auflage, Christoph, siehst du ja, die ist ja ziemlich mächtig. Also ich denke mal, wir haben hier geschätzt gute 10 cm Humus. Und der ist ja letztendlich so das ausschlaggebende Kriterium für so einen Waldboden, dass wir also erst eine Humusauflage haben, die ist ziemlich dunkel, da ist also viel organisches Material drin. Das kommt halt regelmäßig aus dem Bestand heraus, wenn da letztendlich seine Blätter wechselt etc. pp. Also alles, was da im Prinzip auf dem Waldboden fällt, das in regelmäßigen Abständen wird letztendlich dann hier zum Humus. Und je nachdem, wie aktiv so ein Boden ist, wird letztendlich auch der ganze Humus dann von oben nach unten durchgearbeitet, eingearbeitet, benutzt in dem Fall. Aber aufgrund dieser 10 cm sagt uns das schon, ja, es ist nicht der aktivste Humus, den wir hier vor uns liegen haben. Also im Vergleich dazu jetzt, meinetwegen zu dieser basischen Braunerde, von der wir vor uns gesprochen haben, da haben wir also Humusformen, die gehen in Richtung Mull, mullartigen Moder. Und da ist natürlich viel Aktivität drin. Da haben wir viele Bodenorganismen, viele Lebewesen, die letztendlich das schon schaffen, dass innerhalb von einem Jahr die organische Auflage umgearbeitet wird. Sprich, also das, was dort als Blätter reinkommt, in dem Fall ist da viel Bergahorn und Eche, steht auf diesem Bestand. Da wird also viel letztendlich dann auch verarbeitet. Das ist halt hier an der Stelle nicht der Fall. Also ich denke, wir haben hier einen klassischen Moder vor uns. Also so eine Zwischenstufe, also Mull. Wenn wir bei Mull anfangen, sehr, sehr viel Aktivität, hohe pH-Werte. Und das schlechtere Ende von den Humusformen ist letztendlich der Rohhumus. Und genau dazwischen bewegen wir uns, also zwischen Mull und Rohhumus, das ist also der Moder in dem Fall. Und der ist klassisch gegliedert in letztendlich einen LOFOH oder jetzt mit der KA6, die uns inzwischen vorliegt, OLOFOH, sodass wir also eine Literauflage haben, die besteht in dem Fall hier vor allen Dingen aus den Fichtennadeln, aus den Zweigen und natürlich aus vielen Zapfen, die hier rumliegen. Und da ist letztendlich noch die Struktur zu sehen und den kann man auch gut letztendlich von dem OF abheben. Da ist also noch sehr viel grobes Material, die Zersetzung ist noch nicht so stark. Und dann kommt man tiefer, da hat man im Prinzip nur noch wenig Struktur von den ehemaligen Fichten. Die können gut 4, 5, 6, 7 Jahre alt sein, das Material. Also das dauert hier wirklich sehr lange, bevor diese ganze Phase der Zersetzung irgendwann mal im Mineralboden ankommt. Und nach dem L kommt dann OL kommt letztendlich der OF. Und der OF, wie gesagt, man sieht noch Material. Hier habe ich sogar aktuell noch einen lieben Kollegen, der uns also hilft bei der Umsetzung der ganzen Geschichte. Also einen Regenwurm, dem wir in unseren Waldböden immer mehr vorfinden, aufgrund dessen, dass die letztendlich sich in, sage ich mal, vor 30 Jahren noch bei der ersten Bodenzustandserhebung haben wir viel Rohhumus gehabt, viel rohhumusartigen Motor. Und inzwischen haben wir aufgrund der fehlenden, zum Glück zurückgehenden Schadstoffeinträge und einen Anstieg der pH-Werte, auch durch die Kalkung, die an manchen Orten durchgeführt wird, auch in Sachsen, haben wir letztendlich eine Erhöhung der pH-Werte. Und da kommen letztendlich auch Bodenlebewesen zurück, die uns letztendlich auch helfen, da eine aktivere Humusform irgendwann zu etablieren. Und nach dem OF kommt dann letztendlich der OH. Und der ist letztendlich der Anschluss dann. Da sieht man wenig von den groben Pflanzenteilen. Und der ist sehr schwarz, sehr humus. Und das letztendlich dann der Anschluss zum Oberbodenhorizont, in dem Fall meistens AH.
Ja, das ist auch spannend, ne? Und das ist auch was, was Laien natürlich erstmal nicht wissen, ne? Dass man da so eine Binnendifferenzierung zwischen dieser tief dunklen Auflage vornehmen kann und dass man als Bodenkundlerin, als Bodenkundler dann natürlich auch diese Auflage entsprechend ansprechen kann, ne? Aus forstlicher Sicht, was beeinflusst denn eigentlich, welche Auflageform ich letztlich habe? Also wie sich die Humusform letztlich gestaltet?
Ja, da ist zum einen ganz maßgeblich ist der Standort, in dem Fall das Ausgangsgestein. Also wir haben hier sehr saure Substrate, nährstoffarme Substrate und hinzu kommt noch der Bestand. In dem Fall haben wir natürlich einen Fichtenreihenbestand. Du siehst, hier sind auch ein paar Kiefern mit dabei. Christoph, du mit deiner forstlichen Vorprägung, wie ich weiß, großväterlicherseits. Wir haben also einen Nadelholzreihenbestand und der produziert natürlich Nadeln in dem Fall und die sind natürlich von der Ökologie jetzt nicht das Optimalste. Sprich also zusätzlich zu dem Ausgangsgestein und diesen Nadelstreu haben wir natürlich eine dicke Fichtenauflage. Aber ich sage mal auch so, aus einem Ausgangsgestein wie einem Granit oder einem Sandstein werden wir auch nicht irgendwie einen Mull als Humusform erwarten können. Also aus einem hässlichen Entlein machen wir keinen schönen Schwan letztendlich, ne? Also da gibt es letztendlich schon in die Richtung Rohhumus, humusartiger Motor. Aber dann denke ich mal, ist auch bei den Humusformen, wenn wir den Standort betrachten und die Bestockung, ist da letztendlich dann auch Schluss.
Ja. Mal so ein Erfahrungswert, wenn sich jetzt waldbaulich hier eine ganze Menge ändern würde, ne? Also wir würden jetzt hier diesen Nadelbestand, sage ich mal, umwandeln von heute auf morgen, das dauert natürlich alles seine Zeit, ne? Aber sage ich mal, zu einer ganz anderen forstlichen Nutzung, wie schnell würde denn das gehen, dass sich diese Humusauflage hier umwandelt? Geht das überhaupt?
Das geht bestimmt irgendwann, aber da reden wir von normalen Zeithorizonten für uns Förster, aber für, sage ich mal, jetzt Nicht-Förster ist das ein Zeithorizont von 50, 60 Jahren, ist es kein kurzer oder ist entsprechend lang. Für uns ist es ein kurzer Horizont, wenn wir in 100, 150 Jahren reden. Aber ich gehe mal davon aus, oder das passiert ja schon seit etwa 30, 35, 40 Jahren, nicht nur in Sachsen, auch in Deutschland, dass wir im Prinzip von diesen Fichtenreihenbeständen weg wollen und in eine Umwandlung gehen, in einer Mischung mit Buche. Also hier wird überall Buche gepflanzt, in Tharandaer Wald sehr intensiv, aber gerade auf diesen nassen Standorten, also wir reden hier von dem Pseudoklei, an dem stehen wir ja, auf diesen nassen Standorten hat auch die Buche ein Problem. Sprich, also hier reden wir dann eher von Baumarten wie Stieleiche oder Weißtanne, die auch viel tiefer kommen mit ihren Wurzeln, die auch mit der Nässe zurechtkommen, wie wir es gerade aktuell sehen, hier steht immer noch Wasser im Profil und da hat die Fichte halt ein Problem, die mag keine nassen Füße. Und aufgrund dessen, der Tatsache, dass hier immer wieder Wasser da ist, bildet sie halt so einen relativ flachen Wurzelbereich aus und dieser ist halt sehr anfällig. Ist auch auf der Tafel gut zu sehen. Wenn dann ein Sturm kommt, kann es auch mal passieren, dass so eine ganze Fichte mit Wurzel umgeschmissen wird. Und das passiert halt bei der Stieleiche und der Weißtanne nicht. Die gehen halt viel tiefer, die können auch mit der Nässe zurechtkommen und mit der Nährstoffarmut sowieso. Und diese letztendlich dann nicht so anfällig gegenüber dem Sturmwurf beispielsweise. Aber es ist perspektivisch davon auszugehen, dass wenn man hier die Buche und die Eiche auf den Standorten und die Tanne und so weiter einbringt, also mehr Laubholz und mehr Mischung hat, dass man letztendlich hier eine, sage ich mal, qualitativ bessere Humusform erreicht, aber es wird nicht in Richtung Mull gehen, sage ich mal. Aber wir haben auf alle Fälle, wir würden bei dem Motor wahrscheinlich bleiben, aber der wäre nicht so stark abtrennbar, wie es gerade vor uns ist. Also wir haben eine klare Horizontierung, aber der wäre letztendlich nicht mehr so mächtig. Die 10 cm, denke ich, würden sich deutlich verringern und wir hätten eine viel mehr Durchmischung der drei Horizonte.
Ja, das ist auch wichtig. Und gerade die Humusauflagen, das möchte ich an der Stelle einfach mal als Idee und Vorschlag vielleicht in den Bodenlehrpfad einbringen, vielleicht noch so ein paar Informationen zu den Humusauflagen mit einzuarbeiten. Weil das ist ja auch so ein Kontaktpunkt tatsächlich zu den Menschen quasi. Ne? Du läufst über einen Waldboden und ich merke schon, das ist hier schön fluffig, ne? Das federt so leicht, ne? Das ist sozusagen, das ist der oberste Bereich des Bodens, ne? Vielleicht kann man darüber dann zusätzlich auch nochmal mehr Menschen erreichen. Ne? Aber unter der Humusauflage beginnt letztlich der Mineralboden und den schauen wir uns jetzt am Bodenprofil mal an, vor allem was die tollen Farben angeht. Da bin ich sehr gespannt.
Das sollten wir tun.
So, und jetzt wissen wir natürlich schon, dass es sich um Pseudoklei handelt. Ich finde das auch tatsächlich sehr schön, ne? Also in dem Profil steht jetzt ein bisschen Wasser drin. Ja, das ist also, glaube ich, dem Lehrauftrag auch ein bisschen zuträglich, wenn es um Pseudoklei geht. Aber Raphael, erklär uns doch mal, was wir jetzt hier am Bodenprofil, wir haben ja gerade über die Humusauflage gesprochen, die interessiert uns jetzt mal nicht, aber was sehen wir denn jetzt im Bereich des Mineralbodens eigentlich? Wodurch zeichnet sich denn dieses Bodenprofil eigentlich besonders aus?
Ja, im Anschluss an die Auflage, die Humusauflage an der Stelle, die, ja, ich sag mal, vielleicht jetzt so, wir hatten vorhin 10 cm, hier am Profil ist es ein bisschen weniger, sind es vielleicht so 7 cm ausmacht, kommt ein sehr, sehr schmaler, sehr dunkler Horizont. Man sieht auch dann nach unten hin, ich sag mal, wenn der dunkle Bereich ist vielleicht 1 cm, dann schließt sich gleich so ein hellerer Bereich an. Ich würde es der Einfachheit halber mal zusammenfassen und würde sagen, das ist einfach ein Oberbodenhorizont, wo ich einerseits die Humuseinwaschung noch sehe durch die dunklen Farben und dann aber gleichzeitig auch schon so ein bisschen eine Auswaschung nach unten, eine Bleichung an der Stelle. Also man kann sich's, die Hörer sehen es ja jetzt an der Stelle nicht, wirklich so weißlich gebleicht vorstellen. Da schließt sich dann unten, könnt ihr ja noch mal ein Stück abstechen, dass wir die Farbe vielleicht ein bisschen besser sehen. Da
liebe Hörerinnen und Hörer, es wird tatsächlich auch handwerklich hier. Bodenkunde ist immer ein Stück weit auch Handwerk, wie man jetzt.
Ja, ich denke, das sieht man jetzt ganz gut. Nicht mehr solche grauen Farben, sondern fast die Farben wie im Farbkasten. Wir sehen, dass das, ja, da schließt sich so ein, ja, noch leicht grauer, gebleichter Horizont sozusagen an. Und unten drunter ändert sich die Farbe ganz deutlich. Wir haben sehr große, weiße, gebleichte Bereiche, zum Teil so mit Nadelstichen versehen, dann wo so eine, ja, fast rostrote Farbe schon kommt. Und nach unten sehen wir dann ganz deutlich diese typischen Merkmale der Marmorierung, spricht man auch davon beim Pseudoklei, wo wir also, ja, weiße Fließbahnen sehen und dann auch die oxidierten Bereiche, wo sozusagen das Eisen dann wieder mit Luft in Kontakt kommt und dann entsprechend diese bunten, ja, Orange-, Braun-, Rottöne dann zeigt.
Ja, das ist, finde ich, immer wieder schön, das zu sehen. Und eben auch die Vielfalt dieser Farbpalette, ne? Wie zeichnet sich denn jetzt ein Pseudoklei eigentlich aus standortlicher Sicht aus, ne? Aus forstlicher Sicht? Ist es ein guter Pflanzenstandort oder eher nicht so gut? Was dazwischen? Was könnt ihr mir denn dazu sagen?
Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Man sieht so an dem Profil hier, die Wurzeln, die wir hier sehen, die aus dem Profil herausragen, schön, die haben wirklich eine starke Konzentration in den ersten, sage ich mal, 20, 30 Zentimetern. Und danach wird es etwas ungünstig für die Fichte hier in dem Fall. Die hat also keine Lust, ihre Wurzel da tiefer zu schieben. Ist auch schlecht, wenn Sauerstoff fehlt und so weiter. Da hat dann die Wurzel der Fichte ein Problem oder die Fichte allgemein. Und ja, so ein nasser Standort, da kommen nicht viele Baumarten in Frage. Ne? Also wenn wir jetzt eher von dem Klei da unten reden, der als erstes Profil, den Raphael von uns angesprochen hat, da findet man natürlich ein paar Erlen. Da findet man entsprechend die Baumarten, die damit umgehen können. Hier auf diesen wechselfeuchten Standort, das ist ja kein Dauerfeucht, sondern dieses Wechselfeuchte, was ja vor allen Dingen durch das Regenwasser gespeist wird und nicht wie der Klei durchs Grundwasser. Bei diesen wechselfeuchten Standorten haben wir letztendlich eine geringere Palette an Baumarten, was ich vorhin bereits sagte, Stieleiche und Weißtanne.
Ja, also sehr spannend, was man immer an so einem Bodenprofil alles erleben kann. Und es gäbe sicherlich noch viel, viel mehr zu sagen. Allerdings die Zeit rückt bei uns und wir müssen uns langsam verabschieden. Allerdings, es gibt ja jetzt natürlich auch Leute, die aus unterschiedlichen Gründen nicht herfahren können, weil sie zu weit weg wohnen oder sonstige Gründe. Jetzt ist es aber so, dass die Leute von euch auch nicht alleine gelassen werden. Was habt ihr denn da so an technischen Support noch?
Ja, da verweise ich ganz gerne auf unsere Internetseite www.boden.sachsen.de. Dort findet man ja alles rund um den Boden in Sachsen und im Speziellen jetzt auch zum Waldboden als Boden des Jahres einen eigenen Eintrag oder eine eigene Seite hier in Sachsen. Und vielleicht als kleines Schmankerl an der Stelle, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Boden jetzt über das ganze Jahr mal zu begleiten, so dass ich also einmal im Monat rausfahre hier, an das Bodenprofil komme Und ja, in gewisser Weise hoffe, das ein bisschen verändert wiederzufinden, denn wir hatten es vorhin, Frank, du hast es angesprochen, ja gesagt, es ist ein wechselfeuchter Standort. Also eigentlich erwarten wir, dass wir Anfang des Jahres, sag ich mal, sehr weit oben das Wasser anstehen haben, sehr feuchte Verhältnisse haben und eigentlich jetzt im August vielleicht eher trockene Verhältnisse. Jetzt haben wir gerade wieder eine Jahre oder eine Vegetationszeit mit relativ viel Niederschlag oder mit zumindest immer wieder mal Niederschlag, sodass wir eben diese ganz trockenen Verhältnisse gar nicht finden. Aber wer da Interesse hat, sei einfach verwiesen auf diese Zeitreihe, diese ja, Fotoserie in gewisser Weise, die wir auf der Webseite gemacht haben zu diesem Bodenprofil, wo man also jetzt schon von Januar bis Juli entsprechend jeweils drei Bilder findet, mal mit einer Übersicht zum Standort, wie sieht es ringsrum aus, dann ein Detail zu dem Profil und dann gehe ich immer noch auf die Suche, was man vielleicht so als Drittes, als Besonderes in diesem Monat gerade zeigen kann. Das beginnt mit, ich sag mal, auch einer aufwachsenden Himbeere zum Beispiel, die ich dann gerade im letzten Monat oder vorletzten Monat hier eben Früchte tragen habe sehen. Und das ist dann auch wieder so ein schöner Abschluss oder so eine Rundung für so eine Serie.
Und das ist auch ein wirklich schöner Abschluss für unsere heutige Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht, heute mit euch hier am Bodenlehrpfad im Taranter Wald auch mal vor Ort zu sein wieder und dass wir uns das mal angeschaut haben. Ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer da draußen sind auch einige Eindrücke geblieben aus unserer Begehung hier und ich hoffe natürlich immer, dass die Leute was lernen können und dass sie auch motiviert werden, vielleicht mal selbst herzukommen. Das haben wir jetzt auch mehrfach versucht, quasi die Leute da zu animieren, hierher zu kommen und sich das auch nochmal anzuschauen. Euch beiden danke ich natürlich für euren Einsatz heute hier wieder vor Ort und ganz generell auch. Ihr seid Öffentlichkeitsarbeiter, das merkt man, das gehört auch ein Stück weit zu euren Aufgaben, ne? Und das macht ihr auch gerne. Dieses Interview ist auf Initiative von Frank wieder zustande gekommen, der mich dann anrief und sagte, Mensch, komm, lass doch mal wieder was machen. Und das haben wir auch so gemacht, ne? Und Raphael, du bist gleich dazugestoßen, weil du hier eben auch diesen Bodenlehrpfad mitbetreust und weil ihr den eingerichtet habt, ne? Also vielen Dank euch auch für euren Einsatz im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, im Sinne der Erwachsenen- und Kinderbildung hier im Bodenkontext. Ich glaube, da seid ihr auch Pioniere ein Stück weit und ja, dafür gebührt euch einfach Dank.
Wir können den Dank nur zurückgeben, Christoph, dass du wieder den Weg hier in den Wald gefunden hast, in dem Fall in den schönen Taraner Wald. Und an dieser Stelle, ich hatte es mir schon bei der letzten Folge vorgenommen, gilt eigentlich auch der Dank in deine Richtung, weil ich glaube, es sind schon über 100 Folgen inzwischen. Und da dieses Bodenwissen so oft zu arbeiten, dass nicht nur der Boden gründlich versiert ist, sondern auch der Laie, der so ein bisschen den Zugang zum Boden sucht oder da irgendwie neue interessante Dinge erfahren möchte, dass der das findet in diesem Podcast, das finde ich immer wieder so überraschend von dir. Von daher danke an dieser Stelle für dein ehrenamtliches Engagement für den Boden.
Ja, ein ganz großes Dankeschön auch von meiner Seite. Dem, was du gesagt hast, Frank, ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Mir hat es Spaß gemacht und ich bin auch jedes Mal wieder gespannt, wenn ich in den Podcast-Player gucke, ob es eine neue Folge gibt und worum es diesmal geht. Ich zähle also doch, ich würde mich mal zu den Stammhörern zählen an der Stelle. Vielen Dank auch, dass du jetzt da warst.
Und wir alle, glaube ich, wie wir hier stehen, danken auch nochmal der lieben Jasmin, die hier die Aufnahmeleitung wieder gemacht hat, Jasmin, und sich mit den Widrigkeiten der Technik rumschlagen musste. Also vielen Dank auch dafür, dass du hier eingesprungen bist, Jasmin. Hoffentlich das nächste Mal wieder, aber das wollen wir nicht voraussetzen. Es ist ja deine Freizeit und wir danken dir sehr.
Ja, ja, vielen Dank.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gilt auch, wenn ihr Fragen, Ideen, Anmerkungen etc. habt, dann ist info@zollcast.de die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Ihr könnt sicherlich Frank und Raphael auch direkt anschreiben bei fachlichen Fragen, ne, die E-Mail-Adressen. Und natürlich alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Darüber hinaus sind wir natürlich auch auf verschiedenen sozialen Medien vertreten. Auch da könnt ihr uns kontaktieren. Und ich nehme mal an, das Landesamt auch, oder?
Ja.
Ja, und der Sachsenforst entsprechend auch, ne? Also auch da nochmal eine Empfehlung. Auch da gibt es zahlreiche Bildungsangebote, natürlich immer weitere Informationen. Ja, und bis zur nächsten Folge des Zollcasts wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.